It's up. Yes, it's back. Back again. What the fuck? She's back. Tell my friend. Yes, it's back. Back again. She's back. The fuck is this shit?
Get your ass down here.
Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back?
Ja, guess who's back? Slim Shady is back. Eminem hat seine psychotische Kunstfigur wieder zum Leben erweckt, die er ja immer benutzt hat, um besonders extrem über Gewalt, über Sex zu rappen. Der Titel seines neuen Albums sagt es aber schon, The Death of Slim Shady. Das soll auch direkt schon wieder das Ende von Slim Shady sein.
Genau, for my last trick rappt da Eminem. Also sein letzter Trick, dass er offensichtlich seinen alter Ego Slim Shady begraben will. Und wir fragen uns, ist es jetzt vielleicht auch einfach an der Zeit dafür, weil so eine derbe, frauen-, queer-feindliche Figur wie Slim Shady mit ihren ja eben auch frauen- und queer-feindlichen Texten, vielleicht funktioniert die auch heutzutage einfach nicht mehr. Das wollen wir auch heute diskutieren, hier in Was geht, was bleibt. Schön, dass du dabei bist, Feline.
Danke, Christine, ich freue mich auch. Und mit dabei ist auch der Musikjournalist Keno Mescher, der sich sehr viel mit Rap befasst hat. Hi Keno.
Schönen guten Tag.
Hand aufs Herz, habt ihr Eminem gehört damals?
Ich teilweise. Also ich bin nie großer Eminem-Fanboy gewesen, aber ich fand es ganz okay, was er gemacht hat. Rap-Skills hat er ja ohne Frage. Es hat schon eine Rolle in meinem Leben gespielt, aber auch keine besonders große. Also da war ich eher Fan von anderen, aber Eminem hatte bei mir eigentlich immer ein gutes Standing, weil der auch ein Mensch ist, wo man merkt, da steckt sehr viel Arbeit, sehr viel Gedanken da rein, was er da tut, und das schätze ich meistens.
Der wegen seiner Rap-Geschwindigkeit, seines Flows auch mehrere Einträge hat im Guinness-Buch der Rekorde.
Stimmt.
Christina, wie geht's dir?
Ich durfte damals kein MTV gucken. Wir hatten das auch nicht zu Hause. Das heißt, Eminem ist an mir vorbeigezogen, bis ich dann irgendwann mal bei meiner Oma, die tatsächlich MTV und Viva Empfang hat, As Like That gesehen habe. Dieses Musikvideo mit dieser Puppenästhetik. Und das hat mich enorm irritiert. Also mich hat es richtig abgestoßen und ein bisschen erschreckt. Aber dann habe ich Lose Yourself und Without Me zum ersten Mal gehört. Und es gab schon so Momente, wo mich das auch getragen hat, muss ich sagen. Also einzelne Songs, die habe ich gemocht.
Ich muss sagen, mir hat er einfach zu viel geschrien. Also dieser Verbalausfall immer, das war mir zu derb, irgendwie zu aggressiv. Da war ich eher NWA, auch von Dr. Dre produziert, aber eher so politisch nach oben und nicht nach unten getreten. Da kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Obwohl er eigentlich Potenzial gehabt hätte, wahrscheinlich zur Identifikation, wie das andere beschreiben. Also, dass er aus prekären Verhältnissen kommt, dass es so eine Aufstiegserzählung ist. Ich habe es geschafft oder ich werde es noch schaffen. Meinetwegen auch die zerrüttete Familie als Motiv. Also mich hat die Ästhetik damals gar nicht abgeholt.
Hi, my name is what? My name is what? My name is...
Ja, wer ist Slim Shady? Das ist Eminems, man kann sagen, ehrenloses, böses, psychotisches alter Ego, das, so die Perspektive von Slim Shady, alles sagen darf, was andere nur heimlich denken. Oder? Wer ist Slim Shady für euch?
Ich muss sagen, am Anfang konnte ich das noch gar nicht so richtig auseinanderhalten. Also da war ich dazu nicht in der Lage, mit 18, 19 Jahren da irgendwie so groß die Figur Slim Shady von Eminem zu trennen. Das hat sich mir dann so nach und nach erschlossen, dass es diese Trennung überhaupt gibt. Es war damals ja so quasi ein Dogma, dass wenn man sich mit Hip-Hop auskennt, dann muss man US-Rap kennen, dann muss man die Wurzeln kennen. Das war schon ultra peinlich zuzugeben, dass man das alles jetzt gar nicht so dezidiert weiß, was die Leute da rappen. Bei mir war es aber so. Bei mir war es so, dass Busta Rhymes ist ein Mensch, den ich aufgrund seiner Kunstfertigkeit, was Flows angeht, zutiefst verehre. Und da war ich immer schon großer Fan. Aber diese Wortwitze habe ich gar nicht so kapiert. Und ich habe auch diese Aggressivität, die in den Texten steckt, nur, sagen wir mal, so ein bisschen mitbekommen.
Aber ich glaube, das geht vielen oder es ging damals vielen Menschen so. Gerade wenn man der englischen Sprache nicht ganz so mächtig ist, ist da ganz viel an einem vorbeigerauscht, oder? Also die Lyrics,
total,
dass da Slim Shady Frauen beleidigt, schlägt, dass er Pamela Anderson die Brüste abreißt zum Beispiel oder dass seine Lieblingsart, Frauen in Texten umzubringen ist, die Kehle durchzuschneiden. All das konnte man relativ einfach überhören.
Total, klar.
Ja, man sich so mitreißen lassen konnte, ne? Also was du gerade beschrieben hast, Flow. Kino, einfach vom Flow, genau. Hm,
genau. Vielleicht in dem Zusammenhang, für mich war es das erste Mal, dass ich tatsächlich mit so ultrasexistischen Lyrics in Berührung gekommen bin. Bei Samy Deluxe war ja auch schon dieses grundsätzliche Angeber-Ding, was im Rap ja immer dabei ist, ne? Ich bin der Beste, ihr könnt alle nichts. Das war aber auf einem relativ zivilen Level. Und ich habe das erste Mal, bin ich damit in Berührung gekommen, als ich Kool Savas LMS-Song gehört habe. Das war auf einer WG-Party. Ich habe das gehört und konnte das überhaupt nicht einordnen. Da saß ein Freund von mir, er lag eigentlich eher, es waren alle schon komplett betrunken mit zwei Mädchen im Arm da rum und ich dachte, wie kann man sowas machen? Also ich war eigentlich komplett schockiert in diesem Moment, dass jemand in der Lage ist, solche Texte zu schreiben und zu veröffentlichen und dass andere das gut finden. Und mein erster Gedanke war, wow, Alter, das geht überhaupt nicht.
Ja, also was Fans oder was Menschen so dabei denken, wenn sie sexistische Texte hören, vielleicht kommen wir da später nochmal genauer drauf. Wer war Slim Shady für uns früher, haben wir gesagt? Wer ist denn Slim Shady heute? Also wir sprechen ja jetzt kurz vor dem Release. Ein paar Tracks sind aber schon draußen. Wir haben die Trailer gesehen, die Tracks angehört. Was war euer erster Eindruck von diesem neuen Album? Braucht es diesen Slim Shady heute?
Also wenn man sich die Klickzahlen anschaut, dann scheint das durchaus Relevanz zu haben. Ne? Ich habe mich jetzt mit dem Houdini-Song ein bisschen auseinandergesetzt. Ne? Sampled da ja auf ziemlich originale Art und Weise diesen alten Steve Miller-Song.
Abracadabra.
Ja, genau. Und also ich finde das total interessant, auf welcher Metaebene das stattfindet. Diese Auseinandersetzung von Slim Shady, so dem alten Ego, dieser alten Leiche. Und Eminem und wie er auch selber Bezug darauf nimmt, so sich fragt, so was hätte denn mein altes Ich gedacht, so über das, was heute passiert. Wahrscheinlich hätte es gedacht, die ganze Welt wäre super gay geworden, so, ne? Und er setzt ja auch ganz bewusst diese Spitzen, von denen er weiß, dass die Leute es provoziert und dass sie sich darüber aufregen. Also es ist total intelligent gemacht und Relevanz hat es schon. Würde ich sagen.
Also ich finde, genau weil du das jetzt mit dem Gay ansprichst, der Song ist ja am 31. Mai veröffentlicht worden, das heißt einen Tag vor dem 1. Juni. Der Juni ist der Pride Month, also genau der Monat, wo queere Menschen Paraden feiern, ihr Leben sichtbar machen, ihr Leben zeigen wollen. Und dann kommt Eminem nicht umhin, sein alter Ego Slim Shady wieder dieses Gay, so irgendwie, aber happy, wir sagen auch irgendwie in a happy way oder irgendwie so. Wir
versuchen ja, das ist die Adlib, sozusagen. Gay, like happy. Ich meine, das ist auch ja, wieder genau. So ein Witz halt eigentlich. Ne? Also das.
Ja, aber ich muss sagen, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch diese Comic-Ästhetik wieder, die er wieder auspaart, so wie bei Without Me und die Länge des Songs und auch wenn er sich so ein bisschen, ja, wenn er so ein bisschen rumstolpert in diesem Superheldenkostüm, der Eminem. Also was mir am besten gefällt, ist dieses Abracadabra, aber es ist ja auch nicht mal von ihm. Und das ist mir so richtig hängen geblieben, aber so die Gesamtanlage dieses Songs war mir irgendwie wieder so, wie wenn man so eine Süßigkeit von damals wieder sozusagen in den Supermarkt holt und die Fans von damals denken sich, ah super, die habe ich schon damals als Teenie gemocht und jetzt, keine Ahnung, The Chewing Gum is back in style und ich kann den 20 Jahre später wieder kauen. Und die den Kaugummi vielleicht damals noch nicht mochten, vielleicht so wie ich, nicht so richtig Fan waren, die denken sich jetzt...
Also ein bisschen aufgewärmt, die alte Schose.
Ja, genau, aufgewärmter Kaugummi.
Also ich bin jetzt auch nicht vor Freude in die Luft gesprungen, weil Eminem einen neuen Song rausgebracht hat. So ist es auch nicht. Aber ich finde, eine große Frage ist auch immer, ist jemand in der Lage, sich über sich selbst lustig zu machen? Wenn er sich schon über andere lustig macht, das kann er und das sollte ihm, finde ich, auch zugute gehalten werden.
Genau, das heißt...
Aber das macht er halt auch schon seit den 90ern.
Ja, richtig. Eben.
Ja, also, was Neues ist das alles nicht.
Also das heißt, im Grunde sagt er in diesem Video zumindest, so habe ich es gelesen, ja auch nochmal, hey, eigentlich bin ich total aus der Zeit gefallen und ich gehöre eigentlich gar nicht mehr hierher und schont sich selbst nicht. Also es ist ein bisschen die Frage, ob das seine Ehre rettet, dass er nicht nur nach unten tritt, Richtung Queere, Richtung Frauen, sondern auch sich selbst nicht ganz ernst nimmt.
Wir sind jetzt ja an diesem Begriff gay, schwul hängen geblieben. Ne? Und es ist ja so, dass das in der Zeit, in der ich mein Abitur gemacht habe, in der ich irgendwie so meine 20er Jahre erlebt habe, war das einfach ein etabliertes Schimpfwort, das teilweise auch von Freunden von mir, die selber schwul waren, so mitbenutzt wurde. Das ist zum Glück nicht mehr der Fall. Ne? Es ist so, dass das ist eigentlich als Schimpfwort unsagbar geworden ist und auch eine ganz andere Konnotation hat. Ne? Von daher ist es schon so, dass diese Diktion, die Slim Shady in den 90er Jahren verwendet hat, heute tatsächlich völlig aus der Zeit gefallen ist, weil dieses Wort, vielleicht konnte es nie guten Gewissens als Schimpfwort genutzt werden.
Ne? Aber heute umso weniger.
Heute umso weniger.
Hm. An irgendeiner Stelle sagt auch die Figur Slim Shady, there's a Slim Shady in all of us. Also da ist ein bisschen so dieser Anspruch, uns allen den Spiegel vorzuhalten. Das kann man ja bei Kunst immer mal wieder so als Ziel vielleicht formulieren. Ja. Ich frage mich nur, ob es diesen Spiegel, die Welt ist frauenfeindlich, die Welt ist queerfeindlich, ob es diesen Spiegel braucht. Weil das sehen wir alle, das haben wir um uns herum, das ist Mainstream. Wie politisch oder wie künstlerisch wertvoll auch ist es, wenn ein Künstler uns diesen Spiegel vorhält, den wir gar nicht brauchen.
Vielleicht ist gar nicht die Frage so, wie künstlerisch wertvoll das ist, sondern welchen Sinn das hat, dass man überhaupt so aggressiv in einen Song einsteigt und welchen Sinn diese Selbsterhöhung hat. Im Grunde genommen folgt es ja immer dem gleichen Schema beim Battle-Rap. Ich bin der Beste, ihr könnt alle nichts, alle Frauen kommen zu mir, egal was ich mache. Es sind ja so typische männliche Allmachtsfantasien. Wenn man jetzt unter dem Aspekt des künstlerischen Werts daran geht, würde ich sagen, es kommt drauf an, wie es gemacht ist. Also wenn man das schafft, das in anspruchsvollen Reimen, Bildern zu verpacken, hat es allein deswegen einen künstlerischen Wert. Das ist meine Meinung, die muss niemand teilen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich glaube, Aggression in der Kunst unbedingt ihren Platz haben sollte. Dass Aggression etwas ist, das helfen kann, Dinge zu verarbeiten. Es hat eine reinigende Wirkung. Und ich kenne es von mir selber, dass zum Beispiel, wenn ich total genervt bin, dass ich dann häufig mir irgendeinen Speed-Metal-Song, irgendwas total Aggressives, Wütendes anhöre und danach fühle ich mich viel freier als vorher. Und ich glaube, ähnlich ist es im Battle-Rap. Man muss es halt natürlich immer im Kontext betrachten. Und das Dilemma bei Eminem ist jetzt, dass Eminem ein Mainstream-Artist ist, dass seine Songs im Radio gespielt werden, jeder hört zu. Findet das Ganze aber in einem geschlossenen Kreis statt und wird das Ganze einer bestimmten Szene präsentiert, die diese ganzen Codes kennt, die eben im Battle-Rap vorausgesetzt werden, dann ist das für mich die gleiche Frage wie mit Ballerspielen. Dürfen Jungs Ballerspiele spielen oder Mädchen, wo die ganze Zeit Leute in den Kopf geschossen werden? Natürlich dürfen sie das. Solange sie das nicht in der Realität machen, ist das für mich überhaupt nicht problematisch.
Ja, das haben wir uns ja auch gefragt, Christine, oder? Also wann hören wir vielleicht auch harten Rap, was wir uns eigentlich gar nicht so richtig eingestehen würden, aber jetzt einmal tun?
Ja, there's a Slim Shady in all of us. Ja. Das hat ja, Gonzalez genau, hat das mit Richard Wagner. Wir tragen alle einen Richard Wagner in uns. Und ich glaube, diese dunkle Seite darf man auch nicht komplett verdrängen. Das ist, glaube ich, ungesund.
Und
ich glaube, jeder Mensch hat eine
Capital
dunkle Seite.
Capital Bra in dir, oder, Christine?
Ja, Feline, komm. Mach's öffentlich. Ja. Ich hatte eine heftige Capital Bra und Shindy-Phase, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Und es hat mir so ein Selbstbewusstsein gegeben und so eine Kraft da irgendwie sozusagen. Ich war genauso breitbeinig wie die Jungs da, die irgendwie vor einem dicken Auto stehen und eine auf dicke Hose machen. Ja,
kann ich nachvollziehen. Wenn ich Donna Savage höre aus Wien mit den harten Punchlines, geht's mir auch so. Das hat so ein Empowerment tatsächlich. Und wir haben auch die Musikjournalistin Miriam Davutwandi gefragt zu dem Thema, also welche Gründe es geben kann, sexistische, harte Musik zu hören. Sie kennt sich gut aus im Rap und hat immer wieder Rap und Feminismus zusammengedacht.
Ich persönlich höre immer weniger sexistischen Rap, weil es langsam einfach langweilig wird. Gerade für Menschen, die ihr Geld mit Texten verdienen, erwarte ich einfach oft ein bisschen mehr. Ich kann aber trotzdem mit den Widersprüchen leben, weil ich meine eigenen Gründe dafür kenne. Zum Beispiel, wenn ich migrantische Rapper höre, die sexistische Texte haben, habe ich diese oft gehört, weil ich mich in dem Herkunftsattribut, den Rassismuserfahrungen und so weiter gesehen habe. Aber über den Sexismus musste ich halt hinwegschauen. Und es war natürlich immer ein Kraftakt. So. Also es war nicht das entspannte Musik hören. Ja, und viele andere hören diese Musik zum einen als Zeitdokument oder um sich selbst in dieser belastenden Situation, in der man sich ja als Sexismus betroffene Person findet, darüber zu ermächtigen. Also indem man sich zum Beispiel auf die stärkere Seite schlägt. Oder es gibt ja auch ironisch sexistische Texte. Also ich glaube, viele Frauen hören das zum Beispiel auch als Coping, um mit den eigenen Erfahrungen umzugehen. Aber auch da muss ich sagen, ich finde psychologische Analysen von Frauen, warum sie dies und das tun, sind meiner Meinung nach nicht zielführend. Die Frage ist immer noch, warum hat dein Mann diesen Song so gemacht?
Ja, wahrscheinlich, weil es zum einen, weil es ihm Spaß macht, weil er es kann und weil andere Leute das hören wollen. Das ist ja bei uns allen, haben wir jetzt uns ja eingestanden, schon der Fall, dass zumindest eine gewisse Attraktivität dem Ganzen innewohnt, sonst würde es ja keiner hören.
Miriam sagt ja eben, sie kann das nicht mehr so hören. Du, Feline, hattest als Beispiel Donna Savage, die eine Frau, die eben diese Ausdrücke benutzt und so. Das ist, glaube ich, auch nochmal was anderes. Und ich muss sagen, meine Masterarbeit ist jetzt 4 Jahre her. Ich habe seitdem keinen Kapi mehr gehört. So, also sozusagen 3 Stimmen von Frauen, die jetzt irgendwie sagen, boah, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf diese sexistischen Passagen.
Ja. Die Zeit ist ja auch zum einen ein bisschen vorbei. Also ich muss sagen, es gibt einen Rapper, den ich nach wie vor sehr schätze, und das ist Moloch Dilemma. Das ist ein Rapper, der ja auch mal von Puls, glaube ich, ausgezeichnet wurde, weil er den größten Wortschatz deutscher Rapper hat, der mit Excel-Tabellen arbeitet, um seine Reime zusammenzubekommen, der Wörter wie Rosshaarzwirn in seinen Texten verwendet, also der einfach eine unglaubliche Vielfalt von Wörtern in seinen Texten verwendet und der diese etwas altbackene Form des Battle-Raps, finde ich, jetzt auf seinem letzten Album nochmal zu einer neuen Kunstform erhoben hat, weil er da eigentlich seine Jugend hauptsächlich zitiert. Und da hat das etwas so Kunstfertiges. Ich habe mit Nepomuk, einem Rapper aus Offenbach, der jetzt in Berlin wohnt, lange drüber gesprochen, der ganz anders rappt, der einfach überhaupt nicht dieses Bedürfnis hat, anzugeben in seinen Texten, was ich auch total wohltuend finde. Aber der sagt, dass auch sein Lieblingsrapper tatsächlich Morlock Dilemma ist, weil es eben diese sehr rohe Form von Poesie ist, die da drin steckt.
Ich kenne den Rapper jetzt nicht, aber so wie du das beschreibst, wenn er eben so wortgewandt ist und eine Excel-Tabelle hat, wo er Wörter sammelt und so weiter, wenn Eminem jemand ist, der auch in gewisser Weise auch wortgewandt ist und wahnsinnig schnell rappen kann und der sehr viele sprudelnde Ideen hat, wieso muss man denn dann immer und immer wieder sozusagen sexistische oder queerfeindliche Phrasen benutzen, wenn doch die Sprache doch so vielfältig ist, also auch wenn man irgendjemanden beschimpfen will oder so. Es gibt so viele Möglichkeiten, jemanden zu beschimpfen. Was mich daran stört, ist, dass sie so eine Rape-Culture formen. Also eine Kultur aus Kinofilmen, stimmt, Serien, Büchern und eben auch Musik, wo gewisse Vorstellungen ausgesprochen werden und damit auch irgendwie in der Welt drin sind und immer weiter transportiert werden. Solche Fantasien eben, die Eminem hat, also wie er seine Ex-Frau ermordet, wie er sie im Kofferraum transportiert und so weiter. Es ist wirklich schrecklich und sehr, sehr explizit. Und das ist das, was mich daran abstößt mittlerweile. Eben, dass sowas ausgesprochen wird und irgendwie sozusagen als Bild auch, ne, Worte schaffen ja auch Bilder, einfach so in die Gesellschaft reinfließt. Und du sagst ja, Eminem ist ein Mainstream-Rapper, es hat nicht irgendjemand, der irgendwo in einem Keller einen Battle-Rap
Wobei singt. Er selber jetzt sagen würde, hey, ihr dürft meine Texte nicht wortwörtlich verstehen, ne? Das sagt er in 1000 Interviews, auch in seinen Liedtexten. Ist da irgendwie so ein Missverständnis im Feuilleton vielleicht auch, dass man Rapmusik nicht so ganz ernst nimmt und gleichstellt wie andere Kunstformen? Also Eminem sagte das immer mal wieder, wie enttäuscht er ist, dass man seine Musik nicht mit der gleichen Haltung begegnet wie Filmen zum Beispiel. Einem Tarantino-Film, richtig, der auch so splatterhaft ist.
Da hat er komplett recht. Ein grundsätzliches Problem ist, wenn Menschen das ernst nehmen. Und es ist so, dass ich früher häufiger die Diskussion hatte mit Menschen von Köln Campus, mit dem Studentensender, wo ich zusammengearbeitet hatte. Da ging es darum, kann man solche Songs im Radio spielen? Und meine Meinung war, in einem kommentierten Abendprogramm ja, im Tagesprogramm auf keinen Fall, weil man
kann die Leute nicht verstehen.
Ja, man kann bei vor allem jungen Menschen nicht das Abstraktionsvermögen voraussetzen, zu wissen, dass das alles pure Angeberei ist und dass da überhaupt nichts dahinter steht. Also außer eben dem Spaß an der Angeberei.
Und genau, weil es braucht ja ein großes Abstraktionsvermögen, zu verstehen, dass so ein Femizid, den Christine da gerade beschrieben hat, mit der Frau Kim, die Slim Shady also nur tot erträgt, ja, dass das alles eine Art Theaterperformance sein soll.
Ja, man kann das so verstehen. Es ist natürlich immer die Frage, was passiert, wenn das Ganze jetzt in die Realität überschwappt sozusagen. Nehmen wir mal an, es wäre wirklich etwas passiert, hätte natürlich jeder gesagt, aber er hat es doch vorher in seinen Texten gesagt. Wie könnt ihr euch jetzt darüber wundern? Ich musste mir häufiger schon beruflich die Frage nach den Grenzen der Kunstfreiheit stellen lassen und ich würde sagen, sie sind so weit wie möglich zu ziehen. Also in der Kunst sollte alles, was irgendwie erlaubt werden kann, sollte auch erlaubt werden, ob jemand das gut findet oder nicht, ob sich jemand davon verletzt fühlt oder nicht, ist eine wichtige Frage, aber nicht die einzige.
Wobei er da ja einfach den einfachsten Weg wählt, indem er nach unten tritt. Also auf die Minderheiten, die sowieso schon im echten Leben es nicht so ganz leicht haben.
Ja, das stimmt. Das ist ja ein grundsätzliches Problem dieser Selbsterhöhungsmaxime, ne? Wenn man jetzt sich eben als die große Person inszeniert, wenn man sagt, ich bin der Beste, ich krieg alles, ich mach alles, das ist ja quasi das Paradigma dieser Kunstform, ne? Und dabei ist es ja fast schon automatisch so, dass man nach unten treten nicht muss, aber dass es natürlich sehr leicht ist, lyrisch dann von sich selbst als oben stehend allen anderen unten dann eine Klatsche zu geben.
Das wurde halt nur schon so viel gemacht. Erstens und zweitens ist es Mainstream.
Das stimmt.
Es gibt einen Song, an den ich gerade denken muss von Eminem, wo er eigentlich das auch wieder thematisiert, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich Stan. wo es darum geht, dass ein Fan. Genau, ein obsessiv, also die ersten, ich weiß nicht, drei Verse handeln aus der Perspektive eines Fans namens Stan, der an Slim Shady die Briefe schreibt und gerne eine Antwort möchte und ihm irgendwie erzählt, dass er demnächst Vater wird. Er möchte seine Tochter, wenn es eine Tochter wird, Bonnie nennen, also eine Referenz auf den Song Bonnie and Clyde von Eminem, wo es darum geht, dass Eminem eben seine Frau ermordet. Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it, what's been up, man, how's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. Kurz gefasst, am Ende ist Stan total enttäuscht, dass Slim Shady ihm nicht antwortet. Und der macht das, was Slim Shady auch in seinen Texten propagiert, nämlich er sperrt seine Frau im Kofferraum ein und stürzt sich von der Brücke. Und dann im letzten Vers antwortet ihm Eminem, nicht Slim Shady, und entschuldigt sich dafür, dass er sich erst jetzt so spät meldet und hofft, dass es ihm gut geht und dass sich mal um seine Frau kümmern soll. Irgendwie so ein Vater, der dann so gut auf ihn einredet, was auch irgendwie total seltsam ist, weil er gar nicht so klingt, wie man sich denkt, dass Eminem irgendwie mit einem Fan sprechen würde, sondern so Phrasen hat wie kümmere dich um deine Frau, kümmere dich um dich, sei mal nett und so. Weil wir vorhin drüber gesprochen haben, wie Eminem sich auch selber parodiert, dass er diese ganze Debatte quasi auch schon mal aufgreift. Richtig. Und auch einmal musikalisch verarbeitet hat.
Das hat ja auch schon so eine sehr respektable Metaebene, ne? Wenn man es schafft, sowas in einen Popsong zu verpacken.
Wir haben zur Vorbereitung auf diese Folge ein Buch gelesen mit dem Titel Eminem von Antonia Baum. Und sie schreibt interessanterweise darin, dass sie von Eminem kommt, dass Eminem sie geprägt hat, inspiriert hat, überhaupt ihre eigene Stimme als Schriftstellerin zu finden. Und diese Breitbeinigkeit, sagt sie, und diese Wut, diese Unverschämtheit von Eminem hätte sie inspiriert, hätte sie empowert, eben dieses Ich, dieses eigene Ich zu finden. Das finde ich sehr interessant, dass man in Musik doch immer auch einen bestimmten Punkt finden kann, und die anderen Sachen ausblendet.
Du meinst, sie sucht nur das Positive für sich
damals
raus und lässt die negativen Seiten
ausfallen. Ja, oder junge Frau.
Ich finde, mit der beste Satz, der jemals dazu gesagt wurde, der kam von Textor, von Kinderzimmer Productions. Auch ein großer Battle-Rap-Fan. Und er hat gesagt, im Grunde genommen musste guter Battle-Rap genau das gleiche Gefühl geben, wie wenn du als Kleinkind mit Anlauf in die Pfütze gesprungen bist. Du weißt, es ist falsch. Du weißt, deine Eltern werden sich gleich darüber aufregen, dass du mit Anlauf in die Pfütze gesprungen bist, aber du machst es trotzdem und es macht dir einen riesigen Spaß. Das ist etwas total urtümlich, es ist etwas total Triebhaftes, es ist vielleicht auch etwas, das einfach hummeldumm ist, aber man macht es eben trotzdem. Und ich glaube, genau da liegt so des Pudels Kern begraben, ne? In dieser Beschreibung von Antonia Baum, die sich in dem Vorwort zu diesem Buch ja auch, die sehr struggelt mit der Rolle, die Eminem in ihrem Leben spielt und sagt, sie kann sich das selber gar nicht so richtig erklären und vielleicht auch so ein bisschen nicht richtig verzeihen, warum
ihre
dieser
Leiche
Mensch,
im Keller, ja,
ihre
sie
Leiche,
legt sich
sie
dazu auch.
Sie beschreibt das auch wirklich gut, sie kann gut schreiben.
Ja, es ist auch interessant, weil sie meint, dass sie eigentlich die ersten 2 oder 3 Alben sehr gut fand oder nach Vollkatastrophe. Und ich bin echt gespannt, warum Eminem, also sehr, sehr ungewöhnlich, dass er einerseits dieses Album angekündigt hat, weil seine letzten hatte er einfach so released und dass es jetzt auch in dem Wire passiert. Dass er genau jetzt das veröffentlicht, fand ich auch interessant.
Ja, das ist unfreiwillig oder freiwillig ein politisches Album dadurch.
Ja.
Weil man hört ja schon die Trump-Anhänger grölen, endlich sagt jemand, ja, grab them by the pussy.
Ja, das, aber gleichzeitig, ja, da müssen wir ja auch daran erinnern, 2017 hat Eminem 5 Minuten lang eine richtige Hasstirade gegen Trump und seine Anhänger gerappt. Also das war wirklich ein starkes Stück. Er hat ihn irgendwie als jemanden genannt, der wahrscheinlich nuklearen Holocaust auslösen wird, dass seine Fans sich entscheiden müssten. Sie könnten nicht gleichzeitig Eminem-Fan sein und Trump-Anhänger. Und für diese Trump-Anhänger hätte er nur den Mittelfinger übrig. Und er sagte noch am Ende, wir lieben unser Land, aber wir hassen Trump.
So ein Taylor
Swift-Moment. Also so, um das mal reinzustellen, genau.
Vielleicht ist Eminem auch einfach so ein typischer Vertreter der Nullerjahre, die ja voll waren von Sexismus und keinen hat es damals gejuckt oder man hat vieles davon nicht so richtig mitbekommen. Was würdet ihr sagen, ist denn mittlerweile in Bewegung geraten? Also was hat sich seit Eminems Hochzeit verändert? Ist es jetzt nur mein eigener oder unser gemeinsamer Reifeprozess, dass man so problematische Texte nicht mehr überhört? Oder hat die Gesellschaft so eine Art Reifeprozess so ein Stück weit mitgemacht?
Ich würde sagen, das ist eine Frage, die sich nicht so einfach beantworten lässt, weil es diese Gesamtgesellschaft als sich ja auf sehr vielen Segmenten zusammensetzt. Und ich glaube, ein Teil dieser Gesellschaft hat diesen Reifeprozess auf jeden Fall durchgemacht. Und das ist auch sehr begrüßenswert. Ein anderer Teil hat diesen Reifeprozess überhaupt nicht mitgemacht. Und es ist ja so, dass nach wie vor sexistischer, misogyner, queerfeindlicher Rap sehr erfolgreich ist. Es ist ja nicht so, dass das nicht stattfinden würde.
Aber er ist zurückgegangen. Also der Spiegel hat 30.000 deutsche Rap-Texte untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, in den letzten Jahren ist der Sexismus in den Deutsch-Rap-Texten deutlich zurückgegangen.
Das würde ich gefühlt auch so unterstreichen. Es ist auf jeden Fall ein Paradigmenwechsel in der Gesellschaft, der sich auch im Rap nachvollziehen lässt. Verschwunden ist es nicht. Es spielt eine viel geringere Rolle. Das Bewusstsein ist ein anderes. Die Bedeutung von Wörtern ist eine andere. Deswegen würde ich schon sagen, dass das aus der Zeit gefallen ist. So, das war ja diese Anfangsfrage, ne? Dass es etwas ist, das nicht mehr in großen Teilen der Gesellschaft zu dieser Zeit passt.
Und die Musik ist viel diverser geworden. Das sagt auch Miriam.
Also ich glaube, es haben sich einfach zwei Gruppen von HörerInnen herauskristallisiert über die Zeit. Zum einen hat man heutzutage so viele verschiedene KünstlerInnen und der Zugang zu Musik, also sowohl Musik zu machen als auch Musik zu hören, ist erleichtert. Klar, es gibt Leute, die mit Extremen schocken wollen, damit sie nicht untergehen in dieser Masse, die es heutzutage an Musik gibt. Und natürlich gibt es eben diese HörerInnen, die genau das suchen, die sich schnell langweilen. Und gleichzeitig ist diese Auswahl eben so groß, dass man nicht mehr nur diese 10, 11 bekannten Rapper hat, die eben alle hören, die überall laufen, sondern man kann heutzutage sexistische Künstler eigentlich ziemlich gut umgehen, ohne irgendeinen Abstrich machen zu müssen.
Ich glaube auch, solange wir einfach eine Gesellschaft haben, die voller Sexismus ist, Antisemitismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit, was ja nicht weggeht, wird sich das auch in Musiktexten widerspiegeln. So, und die Frage ist auch so ein bisschen, wie Miriam das beschreibt, man kann es halt umgehen, wenn man möchte, und das ist eben vielfältiger und besser möglich geworden.
Also aus persönlicher Sicht ist es so gewesen, dass ich mich damals, das hat man ja auch am Anfang mit meinem Kool Savas Beispiel gemerkt, sehr gewundert habe, warum dieser Berlin-Agro-Style, der damals ja relativ unvermittelt so die Herrschaft im deutschen Rap übernommen hat. Vorher waren es ja die Hamburger, die eine ganz andere Sprache hatten, bei denen das alles ganz viel mehr harmlos aus so einer bildungsbürgerlichen Ecke kam. Warum das auf einmal so erfolgreich wird, ich habe es dann mehr oder weniger einfach akzeptiert und habe dann so drüber weggehört und habe das halt als Begleiterscheinung aufgefasst. Und genauso ist es so, dass mich heute manchmal die Vorsicht gegenüber solcher Texte wundert. Das liegt vielleicht auch einfach an meinem Alter. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Vorsicht gegenüber bestimmten Wörtern, die Angst davor, bestimmte Wörter zu sagen, nicht immer hilft. Weil es ist ja so, dass, um jetzt ein bisschen philosophisch zu werden, dass die menschliche Vorstellungswelt sich nicht auf das begriffliche Denken beschränkt. Und
aber Sprache prägt das Denken.
Sprache prägt das Denken, aber das Denken beschränkt sich nicht auf die Sprache. Ob wir jetzt ein Gefängnis, eine Besserungsanstalt nennen oder nicht, das macht das Gefängnis nicht zu einem besseren Ort. Es ist natürlich so, dass die Sprache das Denken prägt, aber mittlerweile ist es so, dass es mir so vorkommt, als ob die Bedeutung von Wörtern festgesetzt werden könnte für alle allgemein, und das ist nie der Fall und wird auch nie der Fall sein. Wörter meinen immer für verschiedene Leute verschiedene Dinge. Manchmal ähneln sie sich, manchmal nicht. Wo ich das Gefühl habe, wir sind von einem Extrem ins andere geraten und wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie immer irgendwo dazwischen.
Wobei Eminem jetzt dieses Album auf Universal, einem der größten Musiklabels in der Welt, rausbringt. Ja. Also alle dürfen noch den Rap machen, den sie wollen und werden gehört.
Ja, es ist ja auch einfach eine Cashcow, da geht es ja auch einfach um Geld. So, ne? Das ist jetzt ja auch eine wesentliche Triebfeder.
Ja, Misogynie verkauft sich. Ist das immer ein Schlusswort?
Das könnte eins
ein
sein.
Ein trauriges.
Ja.
Ja, weil es bleibt so ein bisschen für mich noch die Frage, hört euch das Album jetzt an?
Ja, also nach dieser Folge schon.
Ich werde es mir auch anhören. Man merkt, es steckt viel Arbeit drin, aber das hört man seinen Texten auch an. Ich finde, guter Rap ist dann gut, wenn es so rüberkommt, als würde keine Arbeit drin stecken. Das ist eigentlich so die Kunst jeder Performance, die Arbeit dahinter unsichtbar werden zu lassen. Und das ist Eminem, finde ich, nie so hundertprozentig gelungen.
Hörst du es dir an, Christine?
Ja, ich bin neugierig.
Jetzt, wo
also
wir
einfach, um es gehört zu haben und genau mitreden zu können. Aber ich glaube, es wird nicht sein, was ich irgendwie, na mal gucken, der nächsten Autofahrt.
Bei der nächsten
wieder so wissenschaftlichen
Arbeit.
Und dann, bei der nächsten, genau.
Ja, das war Was geht, was bleibt. Danke, Keno, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Wir sind in 2 Wochen wieder da, haben aber jetzt noch einen Hörtipp für euch, nämlich einen Podcast von Miriam Davutwandi, die wir eben auch hier bei uns in der Folge gehört haben.
Genau, Danke gut heißt ihr Podcast. Da spricht Miriam mit bekannten Menschen aus der Popkultur über Mental Health und ihre Erfahrungen, also mit Kurt Krömer über seine Alkoholsucht und Depressionen oder mit der Rapperin Loredana über Panikattacken. In der aktuellen Folge geht's, so wie in unserer letzten Folge übrigens auch, um ADHS und diesmal spricht Miriam sozusagen mit sich selbst, erzählt ihre eigene Geschichte mit ADHS von der Kindheit bis heute. Also gerne anhören und in jedem Fall bis bald.
Bis bald, ciao.